Herzlich willkommen beim fünften Spielverlagerung.de Podcast. Wir haben wieder mal eine schöne Runde zusammengestellt und werden noch ein wenig über die EM-Gruppenphase sprechen und auch über die Viertelfinals. Zu Gast heute ist ein junger Mann, der vielen Lesern von der Kommentarspalte auf unserer Seite bekannt sein dürfte. Ich begrüße Lukas Tank.
Hallo.
Und wie immer dabei der Nicht-Sidekick, der was viel Besseres ist als Sidekick.
Ich bin doch jetzt Sidekick, denke ich. Ja, also hallo.
Meine Wenigkeit heißt Tobias Escher und wir steigen gleich ins Thema ein. Und zwar gucken wir nochmal auf die Gruppenphase und was da die Enttäuschung war und was er da überrascht hat. Wenn wir jetzt auf Gruppe A gehen, Martin, du warst ja immer sehr begeistert von den Tschechen. Du hast auch beim ersten Podcast hier schon die These aufgestellt, sie werden wiederkommen.
Ja.
Wie zufrieden bist du jetzt mit deinen Tschechen?
Naja, noch gar nicht so. Also ich glaube, dass sie immer noch bei weitem nicht an ihrem Maximum waren. Gegen Polen hat der Rosicki gefehlt, das hat man auch gemerkt. Sie waren nicht so besonders durchschlagskräftig nach vorne und haben das eigentlich mehr dadurch gelöst, dass sie sehr clever gespielt haben. Also da waren so ein paar taktische Kniffe drin, wo sie Polen mehr so die Luft genommen haben. Haben sie jetzt nicht an die Wand gespielt. Und gegen Griechenland war es ja auch nur der extrem furiose Start und jetzt keine über 90 Minuten überzeugende Leistung. Dass sie dann trotzdem mit der Leistung weiterkommt, zeigt natürlich, wie viel Potenzial sie haben, ja. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ich rechne ihnen eigentlich gegen Portugal nicht so richtig viel aus, haben jetzt das Pech, nach Russland auf die zweite richtig gute Kontermannschaft im Turnier zu treffen. Und ich glaube, Portugal ist eigentlich so relativ optimal eingestellt auf Tschechien. Deswegen denke ich, auch wenn ich sie mag und ihnen vor allem ein schönes Spiel auch zutraue gegen Portugal, glaube ich nicht, dass sie da jetzt noch weiterkommen. Und ja, ich würde sagen, dann ist es ist natürlich jetzt schon ein Erfolg, mit 6 Punkten weiterzukommen ins Viertelfinale. Hätte noch überzeugender aussehen können von Tschechien, aber ich glaube, das ist jetzt auch trotzdem vorbei mit ihnen.
Ja. Lukas, bist du auch ein so großer Fan der Tschechen?
Nicht wirklich. Also ich muss sagen, ich habe auch vor dem Turnier jetzt nicht die Erwartungshaltung gehabt, dass sie überhaupt weiterkommen und schon.
Hast du wohl unsere Vorschau nicht gelesen?
Selbstverständlich habe ich die Vorschau gelesen. Trotzdem dachte ich, dass ich nach den Eindrücken, die ich von den Russen schon in den Testspielen vor dem Turnier hatte und dann vor allen Dingen natürlich nach dem ersten Spiel gegen Tschechien, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr dran geglaubt, dass Tschechien weiterkommen könnte. Zumal ich auch finde, dass ihre Spielweise zwar taktisch geschickt ist, aber gerade was die Offensivabteilung angeht, nicht so furios wie das, was die Russen da teilweise gespielt haben.
Ja, sind nicht so durchschlagskräftig, aber also, sind halt dafür im zentralen Mittelfeld. Ja.
Lukas, gehörst du dann zu den Leuten sozusagen, die meinen, die falschen Mannschaften wären weitergekommen?
Ah, die falschen, das impliziert ja irgendwie immer schon so ein bisschen, was denn fair und richtig wäre.
Ja, aber viele haben ja, habe ich ja oft gelesen, viele sagen ja, Polen und Russland waren eigentlich die besseren Mannschaften, haben nur ihre Chancen nicht genutzt.
Ja, also ich hätte schon sehr gerne Russland im Viertelfinale gesehen, wobei ich aber auch den Eindruck von ihnen hatte, dass sie zwar, also ich finde, dass sie sehr schön gespielt haben, aber das heißt für mich noch nicht unbedingt, dass sie wirklich gut gespielt haben. Also selbst beim nun überzeugendsten Spiel gegen Tschechien sah man, dass sie einmal auf Pressing sehr allergisch reagieren, gerade wenn die russischen Innenverteidiger gepresst werden, und auch, dass sie Probleme haben, wenn sie gegen wirklich tiefstehende Mannschaften spielen. Okay, das hat Tschechien jetzt nur über einen relativ kurzen Zeitraum während des Spiels getan, aber in der Phase sah man, dass Russland da den nicht mehr annähernd so stark gespielt hat. Daher, also ich denke, wenn Russland weitergekommen wäre, was ich, wie gesagt, schon aufgrund ihrer Offensivspielweise ganz schön gefunden hätte, wäre auch im Viertelfinale Schluss gewesen. Daher, ob sie nun jetzt raus sind oder ein Spiel weiter. Ich glaube nicht, dass Russland, wären sie denn weitergekommen, wirklich in die Nähe des Titels oder sowas gekommen wären.
Also ich muss sagen, ich fand Gruppe A dahergehend so schön und spannend, weil es sehr eine Gruppe der taktischen Wechselwirkungen so war. Also der Dritte war am Ende gegen den Ersten extrem überlegen, und trotzdem, wenn man sich die Spiele dann anguckt in der Balance, ist es irgendwie verdient, dass der Dritte nur Dritter ist und der Erste Erster, weil Russland gegen Polen das war eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel, da war das Unentschieden okay, während Tschechien gegen Polen schon dann gerade in der zweiten Halbzeit immer überlegener wurde. Also da hat man schon gesehen, dass Tschechien eben andere Qualitäten hat als Russland, eben im zentralen Mittelfeld, im ruhigen Spielaufbau, in der Ballzirkulation, nicht so sehr beim aggressiven Spiel in die Spitze. Und deswegen waren die konterstarken Russen waren genau das richtige Team gegen Tschechien, aber Tschechien war andersherum dann das bessere Team gegen Polen und auch vielleicht auch ein bisschen das bisschen bessere Team gegen Russland, weil sie andere Qualitäten haben. Deswegen, das fand ich sehr interessant.
Wobei ich finde, dass man den Russen ein bisschen Unrecht tut, wenn man sie nur auf ihre Konterstärke reduziert.
Ja, auf jeden Fall, aber man hat ja gesehen, dass ihnen auf jeden Fall die Kontersituation fällt ihnen sehr zu. Also da sind sie bombenstark, ja, und deswegen waren alle, glaube ich, nach dem ersten Spieltag so sehr geflasht von denen, weil sie da in dem Spiel eben kontern konnten. Und wenn sie kontern können, dann sind sie wirklich eine richtig gute Mannschaft. Und wenn sie nicht kontern können, dann können sie immer noch Fußball spielen, aber sind keine überragende Mannschaft mehr.
Ja, gerade weil sie sehr ineffizient dann werden.
Ja.
Schön. Gruppe A. Eher die Außenseitergruppe auch im Nachhinein gesehen, würde ich sagen. Würde mir da jemand widersprechen?
Nein.
Tschechien wird Europameister. ist Käse, aber wenn es doch einen trifft, kann ich es wieder rausschneiden aus dem Podcast und sagen, ich habe es gesagt.
Kann man zu jedem sagen.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, könnte man vorsichtshalber mal zu allem aufzeichnen.
Gruppe B fand ich persönlich, wurde immer vorher als Todesgruppe bezeichnet, fand ich persönlich eher ein Todesgrüppchen, wenn ich das mal ganz despektierlich sagen darf. Niederlande hat auf vollem Wege enttäuscht. Dänemark hat sehr gut für seine eigenen Möglichkeiten gespielt, aber eben nicht mehr gekonnt.
Nö. Würdest haben du nicht sie sagen? Nicht. Waren eher durchschnittlich.
Also sie haben aber, sie haben möglich, sie haben
die individuell hätten, die hätten auch noch deutlich besser spielen können.
Gehabt.
Ja.
Oder?
Ja, aber haben ja trotzdem ganz gut mitgehalten und wie gesagt, ich bin der Meinung, sie waren nicht an ihrem Maximum. Deswegen, ja, okay, gut, worauf wollen wir hinaus? Ja, genau.
Genau, worauf ich hinaus wollte eigentlich. Portugal hat gut verteidigt, gut gekontert, aber hat auch kein Feuerwerk verspürt und Deutschland haben drei dreckige Siege, sage ich mal, gereicht für den Gruppensieg.
Ja, überragend war da niemand. Wobei ja, ich, wobei
würdet ihr beide damit übereinstimmen?
Ich glaube aber, wenn man das entscheidende Spiel der Gruppe war ja Dänemark-Portugal und das war für mich nicht nur von der Spannung her, sondern auch von der Qualität schon das nach Spanien-Italien, glaube ich, das qualitativ beste Spiel der EM bis jetzt. Also von daher war es schon ein hohes Niveau. Es war nicht so überragend, wie man hätte denken können, aber war schon, ich glaube, war insgesamt schon die beste Gruppe.
Würde ich zustimmen. Aber okay, ihr sagtet jetzt, kein Team war wirklich so überragend, aber ich würde sagen, das war bei der ganzen Europameisterschaft bisher noch kein einziges Team. Und ja, wenn man das mal so wegdenkt, dann würde ich schon sagen, dass es wohl die schwerste Gruppe war. Es war jetzt anders als in der Gruppe C, kein Team, das so wirklich rausgefallen ist.
Wobei ich da ja auch ein bisschen kritisch bin, weil die Niederlande schon wirklich nicht gut gespielt haben.
Naja, ja, schon.
Ja, klar. Aber offensiv waren sie schon extrem gefährlich. Also das muss man ja auch sagen.
Gegen Dänemark hätten Qualitäten.
Ja, aber die sind ja nur auch mal da. Also kann man ja jetzt nicht wegreden, nur weil sie nicht taktisch sind. Von daher. Ich meine, also ich würde mal die These aufstellen, dass die Niederlande in keiner anderen Gruppe, auf jeden Fall in keiner anderen Gruppe mit 0 Punkten rausgegangen wäre und auch nirgendwo Letzter geworden wäre und vermutlich in Gruppe A und in Gruppe D relativ locker vielleicht sogar weitergekommen wäre. Von ich daher ist Gruppe B schon stark.
Ich fand die Gruppe C stärker, aber das ist wieder auch eine persönliche Sache. Wenn man Irland mal rauslässt natürlich, also Irland war natürlich Fallobst, aber ich fand alle drei Spiele, an denen Spanien, Italien und Kroatien gegeneinander beteiligt waren, fand ich sehr taktisch hochwertig.
Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber dafür war halt Irland, also wenn man die Gruppe im Gesamten sieht, war halt Irland da drin. Ja,
Irland war natürlich Fallobst.
Ja.
Aber gilt das denn für Gruppe B nicht auch? Also wenn man jetzt mal Holland rausrechnet, wobei, also auch ich da kritisch wäre, ob man Holland wirklich so rausrechnen denn kann, weil ich habe sie auch nicht so schwach gesehen.
Sicherlich nicht so sehr wie Irland, ne?
Ja. Aber gilt denn das nicht auch für die Gruppe B, dass die Spiele zwischen Portugal, Deutschland und Dänemark auch jeweils hochklassig eng waren?
Kann ich gleich weitergeben, die Frage an Martin.
schwierig. Es waren ganz andere Spieler als die in Gruppe B. Ja, dadurch, dass ich, also ich würde jetzt nicht zum Beispiel, also ich würde Dänemark-Portugal höher einschätzen als Kroatien-Italien zum Beispiel. Aber die anderen beiden Spiele dann jeweils mit, die beiden Spiele mit Deutschland und spanischer Beteiligung, waren halt nicht so ganz vergleichbar, weil Deutschland und Spanien halt andere Teams sind, die haben, und die beide viel richtig gemacht haben, weil sie halt sehr gute Teams sind, aber auch ein bisschen noch was liegen gelassen haben. Also ja, relativ vergleichbar, würde ich sagen, von der Qualität insgesamt, aber auf sehr andere Weise.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Lukas, würdest du meiner These nicht zustimmen und schon sagen, dass die Gruppe B schon Hammer war und dass es schon beachtliche Leistung von Deutschland ist, da mit 9 Punkten rausgekommen zu sein?
Ja, schon, also mit 9 Punkten rauszukommen sein, auf alle Fälle als beachtliche Leistung. Hammer, na gut, man hat natürlich erwartet, dass die Holländer stärker spielen. Man könnte sagen, die Gruppe ist unter ihren Erwartungen geblieben. Ich würde trotzdem sagen, dass es die schwerste Gruppe war.
Ja, aber nur knapp vor B, würde ich sagen.
Vor C. C meintest
du? Ja, genau.
Ja, dann wollen wir mal auf C gucken. Ganz flink. Die Kroaten, einfach mal als These in den Raum gestellt, sind das beste Team, das ausgeschieden sind.
Agree.
Ja, definitiv.
Um da mal diese These mit Raum zu unterfüttern. Ich fand, die Kroaten haben sehr flexibel gespielt. Mhm. Sie haben sich immer gut auf den Gegner eingestellt, was nicht bei allen Teams der EM der Fall ist.
Überhaupt gab es das bis jetzt ganz wenig, fand ich. Ja. Also
die
Spiele waren meistens sehr vorhersehbar.
Ja, Bilic hat auch während dem Spiel immer gute Wechsel gebracht, fand ich. Also es war nicht so, dass er wie andere Trainer immer nach dem gleichen Prinzip Positionswechsel gemacht hat, sondern er hat seine Mannschaft wirklich verändert. Er hat für mehr Breite gesorgt, er hat ein bisschen Breite rausgenommen, für mehr Schlagkraft vorne gesorgt. Gegen Italien hat der Rakitic von rechts auf die 6 gezogen.
Modric zweimal umgestellt.
Auf die 10, was sehr gut funktioniert hat. Und das fand ich schon sehr stark, die Leistung von Kroatien.
Ja.
Und im Endeffekt natürlich schade, dass sie rausgeflogen sind. In anderen Gruppen wären sie wohl weitergekommen, sage ich mal.
Und ich habe mich voll in Modric verliebt bei der EM jetzt. Ich habe den bis jetzt ganz wenig, ganz selten so mit Verstand spielen sehen. Und das ist schon ein geiler Spieler. Habe ich so in dem Ausmaß hatte ich das nicht so auf dem Plan. Fand ich sehr schön anzusehen. Ich hätte mir gerne noch ein, zwei Spiele mit Modric-Beteiligung angeguckt. Deswegen war ich ein bisschen traurig, dass sie ausgeschieden sind.
Lukas, wie hast du die Leistung der Spanier gesehen? Darüber wird ja auch diskutiert, ob die am Abbauen sind. Wie hast du das gesehen?
Also ich sehe es nicht so dramatisch. Ich muss dazu allerdings auch sagen, dass ich den Spaniern mit Sympathie zugeneigt bin, also der Spielweise. Okay, gegen Irland war irgendwie toll gespielt, aber auch sehr schwacher Gegner. Nehmen wir das Spiel also mal so ein bisschen raus. Gegen Italien war es ein großartiges Spiel gegen einen großartigen Gegner. Gegen Kroatien war es zugegebenermaßen ein bisschen gezittert. Also, naja, wenn man es jetzt zum Beispiel, ist die Frage, was man für einen Standard anlegt, wenn man sagt, okay, Spanien irgendwie aktuell beste Nationalmannschaft, vielleicht ein Kandidat dafür, die beste Nationalmannschaft aller Zeiten zu sein, die müssen jeden Gegner mit 4-0 fertig machen. Gut, dann haben sie dem natürlich nicht entsprochen. Aber wenn man sich anguckt, wie sie zum Beispiel auch die WM gewonnen haben, und auch danach
1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0.
Eben, dann ist das jetzt, haben sie jetzt, würde ich sagen, spielerisch nicht unbedingt abgebaut. Ich sehe sie sogar spielerisch ein klein bisschen stärker als bei der Europameisterschaft, was unter anderem damit zu tun hat, dass ich Hoffnungen habe, dass Torres noch weiter ein gutes Turnier spielen wird und dass ich auch Silva sehr stark finde. Ich glaube, da können sie den Ausfall von David Villa bisher relativ gut kompensieren. Und ihr wart ja zum Beispiel auch in eurer EM-Vorschau, fand ich relativ kritisch mit den Spaniern. Naja, muss man bedenken, dass sie in dem Zeitraum, den ihr zum Beispiel kritisch betrachtet habt, Weltmeister geworden sind und die Qualifikation ohne Punktverlust überstanden haben. Es ist zwar oft knapp, aber ich könnte mir vorstellen, dass Spanien mit knappen Ergebnissen in dem Turnier noch sehr weit kommt.
Will ich gar nicht dir widersprechen. Also, wir waren da sehr kritisch, beziehungsweise der Autor TR, der das geschrieben hat, war da recht kritisch. Wobei, die Punkte, die er gesagt hat, habe ich auch relativ so gesehen, oder? Also er hat ja einmal gemeckert, dass das Element Messi zu bestimmt wäre. Er hat gesagt, es fehlt ein Spieler, der Diagonalläufe macht, der mal in den Strafraum reinläuft und da anspielbar wird. Würdest du nicht sagen, dass das auch bei dieser M teilweise zugetroffen hat?
Schon. Also auch einer der Hauptpunkte war ja dieses, dass sie mindestens einen Spielmacher zu viel haben. Und das, finde ich, sehe ich auch sehr stark. Also ist natürlich schwer jetzt von außen zu sagen, man müsste den rausnehmen und den reinnehmen und schon würde alles klappen. Aber gerade Xabi Alonso sehe ich bei dieser Europameisterschaft bisher relativ schwach. Also ich wäre auch eher ein Freund davon, dass man auf Spanien eher mit einem Barca-Style 4-3-3 spielt und einfach das gesamte Barca-Mittelfeld aufstellt.
Ich fand, also dass das Problem mit dem Spielmacher-Paradoxon und dem fehlenden, der fehlenden Durchschlagskraft in die Spitze, das war ja relativ vorhersehbar, was Italien sehr gut gemacht hat und überraschenderweise auch Kroatien gut hingekriegt hat, was ich nicht vermutet habe, war, dass sie tatsächlich auch geschafft haben, dass das spanische Mittelfeld sehr stark auseinander zu dividieren, dass sie da die Verbindungen kaputt gemacht haben mit diesen Fünferblöcken da im Mittelfeld und deswegen auch Spanien Probleme hatte, das Spiel im offensiven Mittelfeld gerade dauerhaft zu kontrollieren. Sie mussten sehr viel ins defensive Mittelfeld zurückweichen und dann auch von da sehr viel nach hinten spielen. Normalerweise ist gerade die große Stärke von Spanien dadurch, dass sie eben quasi 5 bis 6 Spielmacher haben zwischen auf 6er, 8er, 10er Position, dass sie wirklich im Zentrum bis vor die Viererkette machen können, was sie wollen. Und das war überhaupt gar nicht so. Das hat Kroatien meiner Meinung nach gerade sehr stark gemacht. Und das hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht bei Spanien, dass das so war. Und ich fand, Kroatien war, obwohl Kroatien offensiv meiner Meinung nach nicht besonders gut war, war Kroatien ein bisschen näher an dem Sieg. Und ja, das ist auch der nächste Punkt, dass Spanien defensiv meiner Meinung nach nicht so solide ist, wie sie bei der WM noch waren. Und ich glaube nicht, dass sie die K.O.-Phase wieder mit 3-0 Ergebnissen durchspielen. So. Also ich bin schon ein bisschen skeptisch. Also ich denke, Spanien ist deutlich schlagbarer geworden, habe ich den Eindruck. Ich würde sagen, Spanien, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Spanien gegen eine, es erscheint sehr unwahrscheinlich, dass Spanien gegen eine gute Mannschaft mehr als 2 Tore macht. Es erscheint aber relativ wahrscheinlich, dass sie mindestens 1 kriegen. Und das ist natürlich, dann ist es relativ auf Augenhöhe so. Und das muss erstmal 3-mal klappen jetzt.
Ist die Frage, wie defensiv die jetzt weiteren direkten Gegner gegen Spanien antreten werden, oder? Also gerade bei Frankreich bin ich mir sehr unsicher, wie sie gegen Spanien antreten werden. Eigentlich ist ja Blanc jemand, der durchaus seiner Mannschaft als Ideal eine offensive Spielweise, teilweise sogar mit dem Ideal Barcelona im Hintergrund vorhält. Ich bin sehr gespannt, ob er das gegen Spanien tatsächlich einlösen wird.
Ja, deswegen hätte ich auch lieber Frankreich, Italien und Spanien, England gesehen, aber anderes Thema. Na, ich glaube einfach, dass der Schlüssel gegen Spanien ist, dass man, wenn Spanien den Ballbesitz hat, sehr defensiv spielt, sehr gut, sehr kompakt im Mittelfeld ist und jetzt nicht großartig versucht, Bälle zu erobern und zu kontern, aber dafür, wenn man selber mal im Ballbesitz ist, wenn man Abstoß hat und so, dass man da sehr offensiv spielt, dass man keine Angst vor spanischen Kontern hat, denn sie können sowieso nicht so überragend gut kontern, haben da gegen Italien ein paar gute Situationen sehr leichtfertig liegen lassen. Gestern gegen Kroatien haben sie auch wieder eine 6-4 Situation oder sowas, haben sie ganz fies verdaddelt. Und deshalb muss man, glaube ich, wenn Spanien den Ballbesitz hat, sehr defensiv spielen, bei eigenem Ballbesitz sehr offensiv. Und die Umschaltmomente muss man ein bisschen außen vor lassen, weil gegen das spanische Gegenpressing kommt man eh schwer raus und Spanien wiederum kontert relativ schwach. Deswegen ist das, glaube ich, der Schlüssel und da muss Spanien aufpassen, was sie machen.
Würdest du sagen, dass sie defensiv schwächer geworden sind, weil Puyol fehlt?
Weiß ich nicht genau. Ich finde Ramos bis jetzt ganz gut. Okay, er hat ein paar Patzer drin, aber ist relativ wichtig dafür, dass er mit seiner Geschwindigkeit da viel reparieren kann. Was, okay, Puyol hat auch einen ganz guten Antritt, aber ist jetzt nicht so schnell wie Ramos, glaube ich.
Ja.
Deswegen glaube ich nicht, dass sie da großartig verloren haben, sondern ich weiß nicht, ich finde, sie verteidigen halbgar. Das ist kein richtiges Angriffspressing, nicht so extrem, wie sie es bei der WM gemacht haben, sondern ist so ein bisschen, ja, sie formieren sich erstmal in einem 4-2-3-1 irgendwie im Mittelfeld und rücken dann so da aus der Grundposition raus auf die gegnerische Viererkette drauf und es ist so halb aggressiv bloß und das lässt sich umspielen, hat Italien teilweise gut gemacht und werden, glaube ich, andere Mannschaften noch besser machen.
Ja, da gebe ich dir recht. Also das Pressing ist definitiv schwächer geworden.
Ja.
Die andere Mannschaften ist ein gutes Stichwort. Ihr habt gerade Frankreich schon angesprochen, aus denen ich bei dieser EM nicht schlau werde bis jetzt. Da sind gute Leistungen dabei, da ist auch wieder kompletter Mist dabei wie gestern. Wie seht ihr die Franzosen? Haben sie noch Chancen auf Außenseiterchancen oder wird das jetzt ein blamables Ausscheiden gegen Spanien im Viertelfinale?
Ja, schwer zu sagen. Ich finde, sie wirken wie eine Mannschaft im Aufbau. So, das stimmt schon, viele Mechanismen, aber es fehlen auch noch einfach viele Sachen. So, das Aufbauspiel ist gut, aber nicht optimal. Teilweise machen sie ein paar Fehlerchen, sind nicht ganz so konsequent in den Laufwegen dann. Die Sechserpositionen sind teilweise ein bisschen zu statisch, hatte ich den Eindruck. Vorne rochieren sie viel, zeigen teilweise richtig gute Kombinationen, aber da passen dann noch nicht die Automatismen in den Strafraum hinein. Ganz oft hat man gesehen, dass ein Ball auf den Flügel rausgeht und derjenige, der dann flanken muss, hat in der Mitte keinen Abnehmer, weil irgendwie die restlichen Offensivspieler das nicht antizipiert haben und dann nicht vorne reingerückt sind. Also viele gute Sachen und ein paar Sachen, die noch fehlen. Deswegen schwer zu sagen, was sich am stärksten auswirkt. Ne? Also ich traue ihnen zu, das spanische Pressing zu umspielen. Ich traue ihnen auch zu, Tore gegen Spanien zu schießen. Aber ich traue andersrum, wenn Spanien eine richtig gute Defensivleistung abruft, traue ich auch Spanien zu, das Ganze zu verteidigen. Deswegen, ja, ich würde recht geben, man wird nicht so richtig schlau aus ihnen. Und es ist sehr tagesformabhängig, was sich mehr auswirkt. Und hängt, glaube ich, ein bisschen auch von der Einzelform der Spieler ab, ob es klappt. Wenn Nasri und Ribéry einen richtig guten Tag erwischen, Benzema vielleicht auch ein, dann sind sie sau stark. Wenn die Individualkünstler ein bisschen schwächeln, dann merkt man mehr, dass die Automatismen ein bisschen fehlen.
Ja, also kann ich euch nur zustimmen. Ich denke, es könnte ein interessanter Test dafür werden, wie gut oder wie schlecht Spaniens Angriffspressing momentan funktioniert, da die französischen Innenverteidiger nun eigentlich prädestiniert dafür sind, da Fehler zu begehen, beziehungsweise Frankreichs Spielplan zu behindern.
Ich habe ja überhaupt schon überlegt, dass eigentlich Koscielny spielen muss gegen Spanien, weil hast du das das legendäre 2:1 von Arsenal gegen Barca im Kopf? Ja. Wo Koscielny ein absolutes Weltklasse-Spiel gemacht hat und sich aus abartigsten Gegenpressing-Situationen befreit hat?
Die Situation habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich weiß leider noch, dass er ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, also das war also eine der besten Verteidigerleistungen, die ich je gegen Barca gesehen habe. Und ich glaube, er ist von seinem Spielertyp her der optimale Mann für dieses flache Gegenpressing-intensive Aufbauspiel von Spanien und Barca. Und deswegen bin ich mal gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn er gebracht wird, kann er der Schlüsselspieler sogar werden.
Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er gebracht wird. Also okay, ich kenne jetzt Blanc nicht so gut, um ihn wirklich einschätzen zu können, aber bereit ist, die Innenverteidigung mitten im Turnier zu ändern.
Die war ja bis jetzt auch jetzt nicht bombensicher. Also ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt alles zersprengen würde. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Koscielny hat ein Testspiel gemacht, also ist, glaube ich, relativ nah dran an den beiden, und da die beiden auch nicht so überzeugt haben und er von der Anlage, also er passt wesentlich besser zu Spanien als Maxess, würde ich sagen. Maxess ist so ein Abräumer, der gerade gegen große, aggressive Stürmer sehr gut ist, und das ist ja gegen Spanien, wird auch nicht so benötigt, deswegen, also in meinem Kopf spricht alles dafür, Koscielny einzusetzen, und ich bin mal gespannt. Also das ist auf jeden Fall eine Position, die man, glaube ich, im Auge haben sollte in dem Fall.
Die andere Mannschaft, die weitergekommen ist aus der Gruppe D, ist England, aus der man genauso wenig schlau wird, wenn ich das mal so sagen darf.
Wird man nicht?
Ja, also die Frage ist, wie konnte England jemals weiter weiterkommen?
Ja, vor allem ungeschlagen mit 7 Punkten. So.
Ungeschlagen mit 7 Punkten?
Hätten auch 0 Punkte sein können, wenn man ehrlich ist.
Wieso?
Naja, also gegen Frankreich waren sie eindeutig unterlegen. Da hatten sie Glück, dass sie so aus dem Nichts heraus das Tor machen. Gegen Schweden lagen sie schon hinten und haben dann noch den Sieg erzwungen. Das war verdient, aber hätte auch anders kommen können. Und gegen die Ukraine hatten sie Glück. Da hatte Ukraine eigentlich mehr Situationen und wäre ein verdienter Sieger geworden. Also 0 Punkte waren da durchaus nicht allzu weit entfernt von den 7 Punkten, die sie jetzt haben. Deswegen, ja, aber auf der anderen Seite hast du recht, dass sie gerade deswegen schwer einzuschätzen sind, dass sie einfach über ihrem Niveau momentan abschließen, weil sie dann doch sehr durchschlagskräftig sind, weil sie natürlich auch die Spieler haben, die dann auch aus dem Nichts heraus mal was machen. Rooney ist so einer, der immer mal für einen Überraschungsmoment sorgen kann. Carroll ist halt der optimale Spieler, wenn man scheiße spielen und gewinnen will. So extrem ausgedrückt. Und Gerrard ist halt der optimale Ergänzungsspieler dafür, der dann, ich weiß nicht, ob noch einer die Bälle so gefährlich hoch in den Strafraum bringen kann wie Gerrard. Also die Flanke auf Carroll gegen Schweden war Wahnsinn und die Reingabe gestern auch wieder richtig gut und da muss man derbe aufpassen und dann haben sie auch noch gute Flügelspieler etc. Ja.
Lukas, mal direkt gegengefragt, du als Barca-Fan hast ja bestimmt ein Chelsea-Trauma, wenn ich das mal so sagen darf.
Oh ja, genau, oh ja.
Bayern-Fans. Könnte es sein, dass England sich zum Titel Chelsea, sage ich jetzt einfach mal so, sie spielen ja auch mit wenig Druck, viel über die Außen, kann das passieren eventuell?
Ich hätte es mir vorstellen können, wenn der Viertelfinalgegner jemand anderes als Italien gewesen wäre. Ich hätte mir zum Beispiel sehr gut beim Spiel Spanien-England vorstellen können, dass es eine Wiederholung des letzten Freundschaftsspiels zwischen den beiden Mannschaften gab, wo ja auch Spanien...
Ach stimmt, da hat das ja auch schon geklappt.
Ja, also da hat es gruselig gut geklappt. Gegen Italien bin ich mir sehr unsicher, ob das langen wird. Ich frage mich, wie Italien darauf reagieren wird. Ich bin mir relativ sicher, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass England es versucht, mit einer noch deutlich defensiveren Leistung gegen Italien weiterzukommen. Ob das von Erfolg gekrönt ist, weiß ich. Vielleicht könnt ihr noch was dazu sagen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung,
also,
wie Italien gegen sie spielen wird.
Ja, so geht's mir auch gerade. Also ich finde Italien, England ist so das am schwersten vorhersagbare Spiel des Turniers wahrscheinlich. Also weil Italien natürlich nicht so dazu gemacht ist, das Spiel zu machen. Und wenn doch, haben sie eine Raute, was irgendwie ein ganz komisches System ist, wenn es gegen England geht. Also England ist ja auf dem Flügel stark, eine Raute ist eigentlich schwach. Auf der anderen Seite haben sie dadurch viele Optionen in die Spitze rein und das passt vielleicht gerade zu Englands Verteidigungsstrategie. Und dann weiß man nicht so richtig, ob England konsequent, also ob sie ein bisschen breiter halten, um gut zu kontern, oder ob sie sich ganz hinten reinstellen und dann versuchen, aus ruhenden Bällen irgendwie was zu machen und dann über die Flügel kommen. Und dann weiß man nicht, ob Brandelli noch irgendwie umstellt, um die Flügel besser in den Griff zu kriegen. Und dann weiß man nicht, ob irgendwie hohe Bälle funktionieren gegen Italiens Verteidigung oder nicht. Und dann weiß man sowieso irgendwie nicht so richtig, wie die Dynamik ist zwischen Italiens Offensive und Englands sehr seltsamer Defensive. Also das ist, glaube ich, auf die Weise ein sehr spannendes Spiel, weil es da ganz viele Fragezeichen gibt.
Würde ich dir voll zustimmen, auf jeden Fall. Schön erklärt. Vor allen Dingen, weil der Gegner davon ja unser eventueller Halbfinalgegner wäre. Ich sag jetzt mal uns im Sinne von Deutschland.
Ja. Du bist Deutschland.
Ich bin wir. Du bist Deutschland, ja. Erstmal muss aber das Spiel gegen Griechenland gewonnen werden. Ist das ein Selbstläufer, wie viele erwarten, Martin?
Nee. Weil die Griechen verteidigen natürlich auch unangenehm. Also sie haben in den ersten beiden Spielen gegen Polen und Tschechien waren sie auf dem Papier so halbwegs auf Augenhöhe und haben deshalb nicht so radikal gespielt, wie sie es können. Deshalb wären, glaube ich, wenn sie so spielen würden wie gegen Tschechien und Polen, würden wir sie abschlachten, sag ich mal. Aber das werden sie nicht tun, sondern sie werden so spielen wie gegen Russland. Und dann verbarrikadieren sie einfach den Strafraum und das ist immer unangenehm. Also wenn der Gegner einfach mit acht, neun, zehn Mann direkt an der Strafraumgrenze steht, dann das mag keine Mannschaft der Welt und das muss man immer erstmal besiegen. Also ich glaube, was der positive Aspekt ist, gerade jetzt, wo Katsouranis fehlt, Karagounis fehlt, fehlt ihnen eigentlich der Einzige, der auch mal für einen spielerischen Moment gesorgt hat bei ihnen. Und damit sind sie eigentlich offensiv vollkommen ausrechenbar und sind zwar trotzdem unangenehm zu verteidigen, weil sie viele Bälle einfach aus dem Nichts vorne reinbolzen und dann mit Glück immer irgendwas passieren kann. Aber normalerweise glaube ich auch, weil wir mit Hummels und Badstuber natürlich mega solide Verteidiger haben, die das, glaube ich, gut lösen können. Deswegen glaube ich, dass wir eigentlich eine sehr, sehr gute Chance haben, gegen Griechenland zu null zu spielen und dann 120 Minuten Zeit, um den irgendwie eins reinzuwirken gegen den Abwehrriegel, ist schon eine gute Ausgangslage, aber wird nicht von selbst passieren und wird unangenehm und wird knapp und wird hässlich, glaube ich. Das ist das Ding.
Lukas, Deutschland hat bis jetzt immer sehr risikoarm gespielt, fand ich. Denn die Außenverteidiger sind nicht weit aufgerückt. Auch vorne wurde nicht so viel Unterstützung immer geleistet. Könnte Löw da umstellen und mit mehr Risiko spielen oder wird er auch wieder gegen Griechenland relativ absichernd dass keine Konter über die Außen laufen können, spielen?
Ich glaube eher an Letzteres. Also die Frage ist auch, wenn er wirklich die Außenverteidiger deutlich offensiver spielen lassen wird. Okay, Lahm kann das, klar. Boateng auf rechts bin ich mir unsicher. Also okay, jetzt ist nicht, dass er da gar nichts kann, aber dann, wenn man da wirklich auf rechts einen sehr, sehr offensiven Außenverteidiger spielen lassen würde, dann müssen wir wahrscheinlich schon darüber nachdenken, ob man dann einen anderen Spieler aufstellt. Und ob Löw das wirklich machen will, glaube ich nicht. Daher tippe ich eher nicht darauf, dass die Außenverteidiger so viel offensiver agieren, weil dann auf rechts nicht der richtige Spieler dafür da sind.
Kann das Bender nicht ganz gut eigentlich, vermutlich?
Vermutlich, ja.
Es ist auch kein Flankengott, aber ist auf jeden Fall einer, der dann die richtigen Entscheidungen trifft wahrscheinlich und das sehr taktisch sehr sicher löst.
Aber glaubst du daran, dass Löw da umstellt?
Wäre ja jetzt keine Umstellung. Bender hat ja zuletzt gespielt. Also wäre nur eine Beibehaltung. Von daher wäre es jetzt kein Drama. Und er hat ja schon vor dem Turnier auf jeden Fall angedeutet, dass Bender eine Option ist. Und ich glaube, also ich würde sagen, gefühlt ist es 50-50 momentan zwischen den beiden. Und gegen Griechenland würde, glaube ich, ja, wobei gegen Griechenland macht auch auf der anderen Seite wieder Boateng Sinn, weil der natürlich Qualität im Luftkampf reinbringt. Deswegen würde ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, eher sagen, dass Boateng wahrscheinlich spielt, was einfach sicherer ist gegen diese ganzen Flanken. Aber ja. Offensiv wäre Bender. Aber Boateng kann ja durchaus auch offensiv spielen, also nicht so.
Ja, okay.
Er reißt ja nicht so mega viel, aber er ist zumindest da und läuft die Linie runter, sag ich mal.
Aber für mich ist die Hauptfrage eher, ob die offensiven Außenspieler die gleichen bleiben.
Also, genau, das wollte ich gerade fragen.
Ah, okay, also, Entschuldigung.
Kann ich gleich an die Möglichkeit wiedergeben, Lukas. Können wir mit der gleichen Elf rechnen, wie sie in der Vorrunde normal Standard war?
Ich glaube, die gleiche Elf wird spielen, aber...
Dann anders gefragt, hältst du es für richtig, dass die gleiche Elf spielt?
Andere Frage, ja. Als Hobby-Bundestrainer würde ich andere Spieler aufstellen, zumindest einen. Also ich glaube, Podolski würde ich beibelassen, da auf der linken Seite zumindest ein Linksfuß ist, der das Spiel möglichst breit macht. Auf rechts Müller, naja, also Podolski und Müller sind ja bekannterweise eigentlich Spieler, die am besten sind, wenn sie mit viel Raum arbeiten können, wenn sie mit viel Geschwindigkeit arbeiten können. Und ich denke, es ist davon auszugehen, dass das gegen Griechenland beides nicht möglich sein wird.
Ja.
Ich persönlich würde sagen, ja, je nach Trainingseindruck, Reus oder Götze für Müller. Weil beide im Kombinationsspiel Vorteile haben. Auch wenn Müller natürlich immer mal wieder für die unkonventionelle Aktion gut ist und da irgendwie den Überraschungsmoment mit reinbringen kann, aber
macht er, finde ich, auch, hat er zuletzt ganz gut angedeutet, aber ich finde, Müller ist einfach auch momentan am Ball total schwach. Ihm misslingt, also ohne Ball war er jetzt gerade gegen Dänemark, fand ich richtig gut in seinen Laufwegen, aber er hat mit Ball misslingt ihm momentan einfach alles. Und das ist, glaube ich, nicht so eine gute Voraussetzung. Und deswegen würde ich das 1-1 so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Auch wenn ich mich schwer tue mit der Bewertung der Flügelspieler, weil sie halt auch schon sehr gut funktioniert haben in der ähnlichen Rolle, die sie spielen. Und es wirkt immer so, als hätte Löw im Kopf, wie sie explodieren könnten und dass es irgendwie jederzeit passieren könnte. Aber jetzt gegen Griechenland ist, glaube ich, nicht der richtige Moment. Und ja, gegen Griechenland wäre, glaube ich, eine Alternative zu Müller, eine bessere Alternative.
Uns läuft schon wieder die Zeit davon. Deshalb jetzt mal ganz zum Schluss gefragt und auch an Martin bitte ohne stundenlange Erklärung. Einfach nur gefragt, wie werden die zwei Halbfinals lauten? Martin.
Einfach nur ein Tipp. Dänemark, Russland und Algerien, Irak. Warte mal, was ist denn die Alternative? Italien, England, ich weiß nicht, was soll man denn da tippen? Ich habe keine Ahnung. Also Deutschland, würde ich schon zu 90% sagen, gegen England oder Italien. Ich sag mal, Münzwurf Italien, weil es eigentlich die bessere Mannschaft ist und weiterkommen muss. Und dann noch Portugal, habe ich schon begründet, gegen... Ja, schon Spanien.
Lukas, da andere Einschätzung?
So langweilig es ist, ich muss mich anschließen. Also, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien. Ja.
Also da haben wir klare Favoriten und wie wir die MM bisher kennengelernt haben, wird es wahrscheinlich nicht so kommen. Wahrscheinlich halt nachher Frankreich gegen Tschechien und England gegen Griechenland.
Fandst du denn bis das, also mich hat bis jetzt bei der EM nichts überrascht.
Ja, also waren schon ein paar Dinge dabei.
Ich bin ja auch Zweiter im Tippspiel, also von daher
darf ich das sagen. Ich habe eigentlich fast alles falsch getippt.
Ich hab ungefähr doppelt so viele Punkte wie du.
Ja, im Fantasy-Football ist es noch schlechter. Wenn Bentner nicht gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, der Letzte in der Fantasy-Football-Tabelle.
Ist doch geil.
Ja, gut. Nee, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für das interessante und sehr umfangreiche Gespräch.
Gerne.
Yo.
Jetzt Freude gemacht.
Ja, mir hat es auch Freude gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch. DE geht es weiter mit einer Zusammenfassung der Gruppenphase, wenn ich das richtig verstanden habe, Martin.
Ja, genau. Also so mehr ein Überblick als eine Zusammenfassung.
Überblick. Mit einem Überblick über die Gruppenphase und beim Viertelfinale sind wir wieder dabei, live auf Twitter mit unseren Live-Analysen, auf Spielverlagerung mit Vorschauen und mit Analysen.
Wollen wir noch auf den Grimme-Preis hinweisen gerade?
Ja, der ist heute Abend.
Der wird ja live im Internet übertragen. Irgendwo wird er gestreamt, also, soweit ich weiß.
Auch wenn ich unsere Chancen auf den Grimme-Preis jetzt endgültig torpediere. Aber so spannend ist das jetzt auch
nicht. Naja, das wird schon feststellen. Das wird wahrscheinlich jetzt die Chancen nicht mehr niedriger machen können.
Ja, gut. Alles klar, also.
Wir gewinnen eh nicht, aber guck trotzdem mal rein.
Ja, guck mal rein. Frohe EM. Wir haben den nächsten Podcast nächste Woche dann dabei. Christoph Fetzer, Moderator bei Lola 1 TV. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.